ARD Sounds.
Stellt euch vor, eine Frau ist schwanger. In ihrem Körper wächst ein Kind heran. Doch was, wenn sie dieses Kind nicht haben will? Was, wenn es zum Beispiel ohne ihre Einwilligung entstanden ist? Darf sie das Entstehen dieses Lebens dann abbrechen? Seit Jahrhunderten werden diese Fragen diskutiert. Nur paradoxerweise nicht von den betroffenen Frauen selbst, sondern von Priestern, Ärzten, Richtern, Politikern. Hauptsächlich Männern. Doch so langsam kommt Bewegung in die Sache. Meine allerliebsten Mäuse des Wissens, endlich darf ich euch wieder zu einer neuen Folge begrüßen. Lang ist es her. Und ohne Witz, ich hab's echt richtig vermisst. Ich habe Johnny sogar in der Pause eine Sprachnachricht geschickt, in der ich ihm gesagt habe, dass mir ohne Wissen mit Zoe irgendwie richtig was fehlt. Zum Glück sind wir also wieder back. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Staffel Wissen mit Zoe. Und wir starten direkt mit einem sehr sensiblen Thema rein. Wenn ihr euch jetzt denkt, hä, es gab doch gar keine Abstimmung. Doch, die gab's in meinem WhatsApp-Kanal. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann rein da. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und damit kommen wir zum heutigen Thema, zu dem wir auch eine Content-Warnung aussprechen müssen. Es wird um die Geschichte von Abtreibung und den Abtreibungsgesetzen gehen. Hört die Folge also bitte nur, wenn ihr euch mit diesem Thema wohlfühlt. Als Übersicht für euch, wir werden darüber sprechen, wie man vor tausenden von Jahren mit dem Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch umgegangen ist. Wie sich dann das Wissen darüber immer weiterentwickelt hat, weshalb trotzdem lange die betroffene Frau selbst wenig zu sagen hatte und wie die heutige Lage aussieht. Das alles erfahrt ihr jetzt, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1 – Das frühe Unwissen. Wir starten unsere heutige Folge diesmal in der griechischen Antike, also vor ca. 2500 Jahren. Damals wissen die Menschen noch nicht so viel über Medizin wie jetzt. Die Schwangerschaft ist ein heiliges Mysterium. Die Mediziner wissen nicht, was in der Frau passiert, aber sie können beobachten. Sie sehen, wie der Bauch einer Frau wächst, ihre Periode ausbleibt, wie sich ihr Körper verändert und irgendwann ein Kind geboren wird. Das alles ist in ihren Augen sowas wie eine göttliche Macht. Und dennoch wissen viele Gelehrte schon sehr früh, dass man in eine Schwangerschaft auch eingreifen kann. Schon vor dem antiken Griechenland tauchen in medizinischen Schriften schon Hinweise darauf auf, dass Ärzte, Heiler und auch die Frauen selbst Methoden kennen, mit denen sie versuchen, eine Schwangerschaft abzubrechen. Über Jahrhunderte wird das Wissen über Schwangerschaftsabbrüche von Frau zu Frau weitergegeben. Und auch lange noch genauso durchgeführt wie jetzt beschrieben. Besonders wichtig sind dabei Pflanzen, Kräuter und Harze. In der Natur finden die Menschen Stoffe, die sich teils extrem auf den weiblichen Unterleib auswirken. Der Sadebaum zum Beispiel. Ihr findet in den Shownotes als Nummer 2 ein Foto einer seiner Zweige. Diese wurden in Wasser gekocht und danach getrunken. Wenn man sich aber den zweiten Namen des Sadebaums anschaut, weiß man, warum das Ganze damals ein extrem heikles Unterfangen ist. Man nennt ihn nämlich auch Giftwacholder und mit ihm ist nicht zu spaßen. Schon winzig kleine Mengen können den Unterschied machen zwischen einem Schwangerschaftsabbruch und dem Tod. So ist es auch mit vielen weiteren, teils ähnlichen Naturmitteln. Unzählige Frauen verlieren aufgrund von falscher Dosierung ihr Leben. Auch daher kommt die damalige Medizin auf eine etwas verstörende zweite Option, wie eine Frau abtreiben kann. Springen. Und auch wenn diese Folge hier am 1. April rauskommt, ist das kein Aprilscherz. Ärzte raten den Frauen, viel zu springen oder besonders schwere Lasten zu tragen. Die Vorstellung dahinter ist, dass der Körper durch diese hohe Belastung die Schwangerschaft verliert. In Berichten unter anderem aus dem Mittelalter liest man, dass es dadurch sogar tatsächlich immer wieder zu Schwangerschaftsabbrüchen kommt. Teils aber auch mit schweren Folgen für die Frauen. Und wenn man das alles generell so hört, merkt man, wie schutzlos diese damals sind. Sie haben es nicht mit sicherer Medizin zu tun, sondern mit riskanten Versuchen. Deshalb ist es sehr gut, dass mit fortschreitender Wissenschaft vor allem ab der Neuzeit immer mehr Ahnung in das Thema kommt. Mit genau dieser Ahnung kommen dann aber auch immer festere Regeln. Und obwohl es damit ja rein um den weiblichen Körper geht, haben Frauen hier lange gar nichts mitzureden. Kapitel 2: Erlaubt und nicht erlaubt. Mit der Verbreitung des Christentums im Mittelalter werden Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verboten. Denn laut der Bibel zählen sie als Sünde, wofür Frauen tatsächlich selber mit dem Tod bestraft worden sind. Doch eine Ausnahme gibt es, quasi ein Loophole. Theologen und Gelehrte glauben damals an die Beseelung, die noch aus der Antike stammt. Danach wird das Kind erst ab einem bestimmten Zeitpunkt zum Menschen mit einer Seele. Das soll ungefähr nach 40 bis 90 Tagen eintreten. Die Mutter soll es fühlen, wenn das Baby im Bauch das erste Mal anfängt zu treten oder sich zu bewegen. Dieser Moment der Beseelung wird dadurch auch rechtlich wichtig. Denn davor wird der Abbruch als nicht ganz so schlimm angesehen. Außerhalb von Europa sieht die Situation damals aber ganz anders aus. Die islamische Welt ist damals beispielsweise ziemlich fortschrittlich. Schwangerschaftsabbrüche sind erlaubt, besonders wenn die Gesundheit der Mutter gefährdet ist oder soziale Gründe vorliegen. Auch in großen Teilen Asiens, im damaligen China oder Japan zum Beispiel, sind Abtreibungen alles andere als geächtet. Es wird als natürlicher Teil des Lebens und oftmals auch einfach als private Entscheidung gesehen. Das 19. Jahrhundert ändert dann auch in Europa die Situation nochmal. Wissenschaftlicher Fortschritt bringt neue Einblicke in Themen der Schwangerschaft, der Geburt und des weiblichen Körpers. Medizinisches Wissen entsteht und theoretisch können Abtreibungen so sicherer durchgeführt werden als mit Giftpflanzen. Statt der Naturgifte werden nun primär saubere Operationen zum Abbruch eingesetzt. Erste Carbonlösungen werden zur Desinfektion benutzt. Die Gefahr, dabei zu sterben, wird also immer geringer. Aber eben nur theoretisch. Denn trotz des medizinischen Fortschritts liegt die Entscheidung über den weiblichen Körper weiterhin fest in männlicher Hand. Männer entscheiden, ob Abtreibungen durchgeführt werden dürfen. Selbst bei medizinischer Notwendigkeit liegt es an ihnen festzulegen, ob das Leben der Mutter erhaltenswert genug ist, um einen Abbruch zu rechtfertigen. Und nicht nur das, auch umgekehrt entscheiden Männer, ob eine Frau ihr Kind überhaupt bekommen darf. So werden zum Beispiel in der Zeit des Nationalsozialismus Frauen zur Abtreibung gezwungen. Sie dürfen ihr Kind nicht bekommen, auch wenn sie es wollen. Meistens sind das Zwangsarbeiterinnen, jüdische Frauen oder Frauen mit Behinderung. Alles also sehr weit entfernt von weiblicher Selbstbestimmung. Männer bestimmen über weibliche Körper. Und das findet sogar einen Weg ins Gesetz. Beispielsweise in England, in Frankreich und auch in Deutschland. Hier wird im Jahr 1871 ein Paragraph Nummer 218 ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Und dieser wird bis heute extrem hitzig diskutiert und von vielen scharf kritisiert. Kapitel 3: Die aktuelle Lage. Generell kann man sagen, dass wir mittlerweile zum Glück sehr viel weiter sind. Schwangerschaften sind kein Mysterium mehr, sondern ein Prozess, den die Medizin sehr genau versteht. Ärztinnen und Ärzte können früher erkennen, wie weit eine Schwangerschaft fortgeschritten ist und welche Möglichkeiten es gibt, sollte man sie abbrechen wollen. Dabei sind zwei hauptsächliche Wege entstanden, die vom Zeitpunkt abhängen. Circa bis zur 9. Schwangerschaftswoche geschieht das Ganze per Medikament. Dazu werden meist unter ärztlicher Aufsicht zwei Wirkstoffe eingenommen. Mifepriston, das dazu führt, dass der Körper die Schwangerschaft beendet. Und etwa 48 Stunden später folgt dann Prostaglandin, wodurch der Körper das entstandene Gewebe ausstößt. Wichtig an der Stelle, egal zu welchem Zeitpunkt, kann der Abbruch einer Schwangerschaft sich psychisch extrem stark auf die Frau auswirken. Auch wenn es mittlerweile einfacher geht, ist es immer noch ein sehr einschneidendes Erlebnis für den weiblichen Körper. Von der 9. bis zur 12. Woche ist ein Abbruch dann nur noch durch einen medizinischen Eingriff, also einer kleinen OP, möglich. Beide Möglichkeiten gelten als sehr sicher, wenn sie in einem Krankenhaus durchgeführt werden. Jetzt könnt ihr euch zwei Fragen stellen. Erstens, was ist aber nach der 12. Schwangerschaftswoche? Und zweitens, was hat das jetzt alles mit Paragraph 218 zu tun? Beantwortet wird das ganze Treffen von Christina Hähnel, Fachärztin für Allgemeinmedizin.
Das Tabu beim Schwangerschaftsabbruch, das ist in Deutschland doch sehr hoch. Und vor allem ist die Gesetzeslage eben nicht so liberal, wie viele sich das vorstellen.
Im Gesetz, genauer gesagt in Paragraf 218 des StGB, also des Strafgesetzbuchs, heißt es nämlich: Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Und das Ganze wird dann erweitert durch Paragraf 218a. Zitat: Der Tatbestand des Paragraf 218 ist nicht verwirklicht, wenn die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens 3 Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen und seit der Empfängnis nicht mehr als 12 Wochen vergangen sind. Heißt zusammengefasst auf normalem Deutsch: Es ist illegal, eine Schwangerschaft abzubrechen, also es wird teils schwer bestraft. Es sei denn, man geht vor der 12. Schwangerschaftswoche zu einem Arzt und lässt sich bescheinigen, dass man als Frau beraten wurde, was ein Abbruch konkret bedeutet. Und genau das wird extrem hitzig diskutiert. Viele empfinden es als Misstrauen des Staates. Man bekomme unterstellt, dass man als Frau eine solche lebensverändernde Entscheidung nicht allein und verantwortungsbewusst treffen könne. Auf regelmäßigen großen Demonstrationen wird daher gefordert, dass Schwangerschaftsabbrüche aus dem Strafrecht gestrichen werden oder zumindest stark gelockert werden sollen. Denn weil der Schwangerschaftsabbruch eine Straftat ist, gibt es in Deutschland auch viele Ärzte und Ärztinnen, die so einen Eingriff eben nicht durchführen wollen. Vorbilder für Alternativen sind Österreich und auch die Schweiz. Auch hier ist ein Abbruch nur bis zur 12. Woche erlaubt, in beiden Ländern gibt es aber die verpflichtende staatliche Beratung nicht. Dass es auch ganz anders sein kann, zeigen die USA. Dort hat sich die Situation in den letzten Jahren stark verändert. Lange Zeit gibt es ein landesweites Recht auf Abtreibung. Dann kommt das Jahr 2022. Plötzlich wird es nicht mehr generell geregelt, sondern jeder der 50 Bundesstaaten entscheidet selbst. In 14 von ihnen, vor allem im mittleren Westen und im Süden, sind Schwangerschaftsabbrüche seitdem komplett verboten, egal zu welchem Zeitpunkt. Und auch egal aus welchem Grund die Mutter einen Abbruch wünscht. Selbst nach einer Vergewaltigung darf nicht abgebrochen werden. Echt alles fürchterlich, wenn ich das an der Stelle mal sagen darf. Die einzige Option ist es also, für den Eingriff in andere Staaten zu reisen, zum Beispiel nach Florida, wo bis zur 6. Woche abgetrieben werden darf. Oder in die noch liberaleren Staaten Kalifornien, New York sowie Washington. Dort können Schwangerschaften ohne Beratung bis zur 24. Woche abgebrochen werden. Wenn Sie sich diese Reise allerdings nicht leisten können, bleibt als einzig andere Option wieder nur die unsichere und gefährliche Möglichkeit, den Abbruch selbst durchzuführen. Zeigt auch wieder, wie sehr dieses Land aktuell gespalten ist. Eigentlich kann man sagen, die ganze Welt. In Polen ist Abtreibung nur in sehr, sehr wenigen Fällen erlaubt. In El Salvador ist sie vollständig verboten und es droht Gefängnis. In Südafrika ist es ähnlich wie in Deutschland. In Indien wiederum darf auch bis zur 24. Woche, manchmal sogar noch später, abgebrochen werden. Ihr merkt schon, es gibt zu diesem Thema tausende Meinungen sowie Regeln. Und eine Sache stößt dabei vielen unangenehm auf. Denn die Meinung derjenigen, die von einer Schwangerschaft als einziges direkt betroffen sind, also wir Frauen, diese Meinung steht oftmals der anderer hinten an. Hoffen wir also in dieser Hinsicht auf Wandel. Zusammenfassung: Das Wissen über Schwangerschaft ist lange stark limitiert. Ohne fortschrittliche Medizin klar, denn man sieht ja nur die äußeren Veränderungen. Im Denken vieler Gesellschaften spielt lange die sogenannte Beseelung eine wichtige Rolle. Erst wenn das Kind sich spürbar bewegt, gilt es oft als wirkliches Leben. Daher gilt auch lange, dass man vorher in diesen Prozess eingreifen darf. Mit Kräutern, körperlicher Belastung oder anderen Methoden werden Schwangerschaften abgebrochen. All das ist damals extrem unsicher und oft auch lebensgefährlich. Nach dem Mittelalter wird die Medizin zwar fortschrittlicher, die Regeln aber eher härter als lockerer. Im 19. Jahrhundert wird die Abtreibung in vielen Ländern streng verboten und hart bestraft. Und das führt dazu, dass viele Frauen heimlich und unter gefährlichen Bedingungen handeln müssen. Heute sieht das Ganze ein bisschen anders aus, zumindest in manchen Ländern. Die Gesetze zu Schwangerschaftsabbrüchen, die man mittlerweile sehr sicher durchführen kann, unterscheiden sich stark. Artikel 218 wird dabei in Deutschland sehr intensiv diskutiert. Denn auch wenn unter bestimmten Bedingungen ein Abbruch möglich ist, bleibt es rechtlich dennoch allgemein eine Straftat. Die Diskussionen haben mittlerweile auch sogar erste Schritte ausgelöst. Im Jahr 2024 wird eine Kommission aus Expertinnen und Experten beauftragt, das Ganze zu untersuchen. Ihr Ergebnis: Schwangerschaftsabbrüche sollten nicht mehr im Strafgesetzbuch stehen. Ebenfalls könnte eine Erweiterung von der 12. zur 22. Schwangerschaftswoche in Neuregelung festgehalten werden. Einige Parteien, vor allem die SPD, Grüne und Linke, sind dafür. Andere, wie die CDU/CSU oder aber die AfD, sind dagegen. Es bleibt also abzuwarten, ob es zu rechtlichen Änderungen kommt. Ey Leute, was für eine Folge. Also erstmal schrecklich, zu welchen Mitteln Frauen in der Vergangenheit greifen mussten und es teilweise sogar heute noch tun müssen. Generell einfach irgendwie ein beklemmendes Gefühl, dass man als Frau nicht überall frei über den eigenen Körper entscheiden darf. Das ist aus meiner Perspektive irgendwie absurd. Weil es kann sich ja kein anderer in die eigene Lage hineinversetzen und dann entscheiden, welcher Weg der richtige ist. Das kann man am Ende nur selber. Hoffentlich kommen wir eines Tages auch da noch an. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung würden uns sehr interessieren. Nächste Woche gehen wir dann auch direkt auf 5 eurer Nachrichten ein, weil es kommt ja Folge 25. Aber jetzt machen wir erstmal einen großen Zeitsprung. Vor der Pause ging es ja zuletzt um unsere Extremschwimmerin Diana Nyad. Und das wolltet ihr wissen. Frage Nummer 1 kommt von Clara. Zoe, stimmt es, dass Dianas Schwester sie kurz im Wasser begleitet hat? Und das ist irgendwie eine coole Vorstellung, oder? Hört man auch immer mal wieder von, es gibt aber leider keine verlässlichen Berichte darüber. Als Weltrekord festgehalten steht, dass Diana die gesamte Strecke grundsätzlich alleine geschwommen ist. Nah begleitet von ihrem Team auf Booten und Kajaks. Die nächste Frage ist von Amanda und Lotte Motte. Die beide wollen wissen, was das für Quallen waren, die Diana gestochen haben und ob sie davon bleibende Schäden hat. Also zum einen sind es Box Jellyfish, auf Deutsch Würfelquallen, und portugiesische Galeeren. Ihre Tentakel wirken wie brennende Fäden und das kann echt sehr, sehr wehtun. Diana trägt geschwollene Lippen und starke oberflächliche Wunden davon. Aber nichts davon ist zum Glück zu einer dauerhaften Schädigung geworden. Und damit kommen wir zu unserer letzten Frage für heute. Die ist von Bäckerin 2. Der Name gefällt mir sehr, sehr gut, denn auch ich backe sehr gerne. Zoe, wie groß war denn eigentlich Dianas Team und was für Aufgaben hatten sie? Also erstmal richtig groß. 35 Leute begleiten sie auf 5 Booten und arbeiten dabei perfekt zusammen. Die Navigatoren achten darauf, dass sie die richtige Richtung hält und Ärztinnen und Ärzte überwachen ihren Körper rund um die Uhr. Weitere Teammitglieder geben ihr nach Hinweis der Ärzte Essen und Trinken. Ein weiteres Team schaut nach Gefahren im Meer. Spezielle Taucher beispielsweise suchen die ganze Zeit nach Haien. Kajakfahrer bauen eine Art Schutzwand um Diana. Es ist sogar ein Quallenexperte dabei, der die Exemplare in ihrer Nähe möglichst schnell herausfischt. Also hier gilt im wahrsten Sinne, Teamwork makes the dream work. Kurz vor ihrem Ziel hat Diana sogar einen kurzen Zwischenstopp eingelegt, um ihrem Team für die Unterstützung bei der Verwirklichung ihres Lebenstraums zu danken. Und damit, meine Mäuse des Wissens, sind wir am Ende unserer ersten Folge der zweiten Staffel angekommen. Lasst uns sehr gern wissen, wie sie euch gefallen hat. Und wie immer seid ihr jetzt wieder gefragt, denn wir haben wieder 3 spannende Ladies für euch zur Auswahl. Als erstes Indira Gandhi. Sie ist die erste und bisher einzige Premierministerin Indiens, die das Land mit einer teils sehr harten Politik prägt und 1984 beim Attentat ums Leben kommt. Dann Elizabeth II. Die werdet ihr wohl alle kennen. Über 70 Jahre ist sie Königin Großbritanniens. Niemand ist länger an der Macht. Und last but not least Lise Meitner. Eine bedeutende Physikerin und Mitentdeckerin der Kernspaltung, die als Frau und Jüdin lange übergangen wird und erst spät die Anerkennung für ihre Arbeit erhält. alles wieder super spannend, deshalb bin ich auch wieder froh, dass ihr die Qual der Wahl habt. Mit eurer Entscheidung hören wir uns dann am Mittwoch um 23.59 Uhr wieder. Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel Liebe für euch alle, freuen uns wieder da zu sein und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.